Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Verdachtsberichterstattung. Zum Schutz der Betroffenen wurden die Namen der interviewten Personen abgeändert und einige Stimmen wurden verfremdet. Im Folgenden sprechen wir über Themen wie Drogen, Waffen, Machtmissbrauch, sexuelle und psychische Gewalt sowie Suizid. Wenn diese Themen für dich ein Trigger sind, hör dir diesen Podcast bitte nicht alleine an. Wenn du von diesen Themen betroffen bist und Hilfe benötigst, findest du in den Shownotes Informationen zu möglichen Anlaufstellen.
Ich weiß, dass dieser Typ brandgefährlich ist.
Steve hat uns Minderjährige in Gefahr gebracht.
Wie so eine Sekte?
Also ich würde schon behaupten, dass Steve den Verein missbraucht hat, um sich an Jüngere ranzumachen.
Die Akte Liebe, wen du willst.
Er hat keine Fehler, er macht keine Fehler.
Steve hat absolut eine andere Wahrheit als die richtige Wahrheit.
Wenn du das machst, ich bring dich um.
Das hier ist Folge 3 von einem fünfteiligen Podcast. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt lieber damit an. In der letzten Folge haben wir unter anderem über die Vereinsstrukturen gesprochen und darüber, welche Aufgaben es im Verein gab und wie man dort eintreten konnte.
Ordentliche Vereinsstrukturen waren, wie wir gehört haben, eher nicht existent. Also prinzipiell wurden einfach sehr viele Jugendliche von Steve auf Instagram angeschrieben, teilweise mit schmeichelnden Worten, und sind so zu diesem Verein gekommen. Dann wurde relativ schnell viel Verantwortung an diese teils noch Minderjährigen übertragen. Da saßen 16-Jährige und haben Notfälle bearbeitet, bei denen sich Leute das Leben nehmen wollten. Außerdem wurden Leute willkürlich in den Vorstand berufen, somit gab es auch keine Wahlen.
Auch Lisa war Mitglied im Verein. Sie hat als Creatorin eine gewisse Reichweite auf Instagram und TikTok, was sich der Verein bzw. Steve zunutze gemacht hatte, um im Prinzip Werbung für den Verein zu machen. Sie war darüber hinaus eine der wenigen weiblichen Personen, die im Verein tätig waren, und wurde dann relativ schnell mit dem Social-Media-Bereich beauftragt. Laut ihr ging es Steve aber vor allem darum, dass sie mit ihren eigenen, reichweitenstarken Accounts auf den Verein aufmerksam macht. Und dadurch, dass sie Zugriff auf alle Vereinsaccounts hatte, ist ihr noch was aufgefallen.
Also ich habe mitbekommen, dass der Steve zum Beispiel mit jemandem geschrieben hat und dann halt gesagt hat, hier, schreib mich mal bitte privat an.
Bei den Profilen, mit denen Steve über den Vereinsaccount geschrieben hat, ist ihr ein besorgniserregendes Muster aufgefallen.
Es war ja so, dass meistens immer nur Jungs waren. Die meisten waren so vielleicht gerade mal 16 bis 19, 20. An älteren Jungs kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern. Ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, jetzt so im Nachhinein, dass er eigentlich nur neue Kontakte gesucht hat.
Außerdem hat Lisa uns noch erzählt, dass Steve sich von den Menschen, die sich hilfesuchend an den Verein gewandt haben, einzelne Fälle rausgesucht haben soll, zu denen er dann engeren Kontakt hatte.
Dann haben die meistens auch telefoniert und so viel wie ich mitbekommen habe, war es halt so, dass die Jungs meistens nach Berlin gefahren sind, zu ihm nach Hause, und haben dann halt bei ihm übernachtet.
Und ein ähnliches Muster ergab sich laut Lisa auch, wenn Steve neue Mitglieder in den Verein geholt oder dort leitende Positionen besetzt hat, was er teilweise auch nicht mit dem übrigen Vorstand abgesprochen haben soll.
Er hat einfach viele junge Jungs ins Team geholt, ohne irgendwie überhaupt eine Absprache mit dem Vorstand zu haben. So, der hat es halt einfach alleine geregelt. Also was ich halt das Gefühl hatte, war, dass er vielleicht einfach die Jungs attraktiv fand und halt irgendwie dann gesagt hat, naja, ich hole ihn jetzt halt mal ins Team rein. Weil sobald man im Team ist, hatte er ja sozusagen ein Recht halt so mit den Leuten irgendwie auch privat zu schreiben. So, der hat ja dann am Anfang sehr viel mit den Leuten privat geschrieben, auch so, um zu fragen, hey, wie läuft's so im Team? Gefällt es dir? Das war so seine Taktik eigentlich.
Steve soll hier also augenscheinlich seine Stellung im Verein ausgenutzt haben, um engen und auch unangebrachten Kontakt zu Jugendlichen herzustellen. Und nach dem, was Lisa uns erzählt hat, soll Steve aus der Natur dieses Kontakts auch gar kein großes Geheimnis gemacht haben.
An dieser Stelle möchte ich einfach ganz klar sagen, dass diese Art der Annäherung nicht in Ordnung ist. Und das geht jetzt direkt an unsere jugendlichen HörerInnen. Erwachsene sollten sich euch nicht auf diese Art und Weise nähern, egal ob auf Social Media oder im echten Leben. In den Shownotes findet ihr für solche Fälle auch entsprechende Anlaufstellen.
Dabei ist es übrigens auch völlig egal, ob Erwachsene dann versuchen, diesen Altersunterschied irgendwie zu relativieren. Genau das soll Steve nämlich auch getan haben.
Also mich hat es halt schon immer gewundert, dass er so Kontakt mit jüngeren Jungs hatte. die teilweise 14, 15 waren. Und auf einmal habe ich gesehen, die waren irgendwie auf Instagram live und er hat sie halt so gezeigt, wie sie sich kuscheln und so. Er hat uns immer gesagt, dass es wichtig ist, wenn sich zwei Menschen sich mögen, dass das Alter keine Rolle spielt. Und einfach, er hat immer gesagt, Liebe ist Liebe und hat immer wieder irgendwie auch krasse Sätze in WhatsApp reingeschrieben. So, also wo wir dann halt irgendwie gedacht haben, okay, das ergibt Sinn. Also wir haben uns davon beeinflussen lassen. So.
Steve versuchte scheinbar, die Jugendlichen zu beeinflussen, um kritisches Hinterfragen seiner Handlungsweisen vorzubeugen.
Da wurde dann nach Aussage der Mitglieder auch einfach die Grenze zwischen Vereinsarbeit und Privatleben verwischt.
Ich war einfach mal eine Woche da oder sowas, etwas länger.
Wenn ich alleine da war, habe ich eigentlich gefühlt von dem alles finanziert bekommen. Also von Zigaretten bis Alkohol war da eigentlich alles dabei. Man muss sagen, wir haben jeden Abend getrunken. Ich meinte auch, dass er wirklich auch generell regelmäßig abends trinkt.
Neben diesem privaten Treffen bei Steve gab es außerdem noch Teamtreffen in ganz Deutschland, wie zum Beispiel in Berlin und Hamburg. Das Ganze fand natürlich erst einmal unter dem Schirm der Vereinsarbeit statt. Wie bei dem ersten Treffen, von dem uns berichtet wurde, was zur Vernetzung mit Carsten Stahl, der Polizei Berlin und der Staatsanwaltschaft gedacht war. Letztendlich ging es aber primär einfach darum, Alkohol zu trinken und zu feiern. Wie diese Treffen letztendlich eskaliert sind und oftmals gewalttätige Auseinandersetzungen beinhalteten, erzählen euch Paul und Joelle nun selbst.
Es war ein Meeting,
wo es dann die Zusammenarbeit mit Carsten Stahl, der Polizei, der Staatsanwaltschaft ging. Da haben wir uns in unserem Hotel getroffen und das erste was einem sofort sonst ins Gesicht gestochen ist, war dieser massige Alkohol, der da halt bereitgestellt war auf so einem Schrank. Also da war voller Alkohol und das bei den ganzen Minderjährigen noch dabei war, das war jetzt nicht gerade das...
Ja, Schandlungsfreistheit.
Also auf den Teamtreffen, wo Minderjährige dabei waren und wo es eigentlich um die Vernetzung des Vereins gehen sollte, spielte Alkohol eine zentrale Rolle. Das haben uns auch Mitglieder wie Joelle hier berichtet.
Genau, du bist in diesen Raum reingekommen. Da war natürlich auch Einzelzimmer, aber viele von uns haben in diesem großen Mehrbettzimmer geschlafen, mit Steve auch. Und du bist in diesen Raum reingekommen und es hat seriously schon nach Alkohol gestunken. Und wenn du genauer hingeguckt hast, stand da wirklich Wodka. Also wirklich, glaube ich, von Hugo bis zu hartem Zeug war da, glaube ich, eigentlich alles dabei. Wo sich dann auch erstmal schön die Birne weggeknallt worden ist, bis ungefähr nachmittags.
Und dass der Konsum von Alkohol nicht nur im Hotelzimmer stattfand, sondern auch im weiteren Verlauf des Team-Events, hören wir an dieser Stelle.
Die Minderjährigen hat mitten in der Bar genommen, wo man eigentlich unter 18 nicht rein darf. Er hat dafür gesorgt, dass sie auch an Alkohol angekommen sind und somit hatte dann jeder die Möglichkeit, da was zu trinken. Und er hat in dieser Bar sich halt an einem angefangen, einen Minderjährigen ranzumachen, der war damals 16. Und dann, als wir dann die Bar halt verlassen haben, ist er halt nicht mit den anderen mitgegangen, so mit den Minderjährigen, die zurück ins Hotel wollten, sondern er ist halt mit dem Minderjährigen alleine irgendwo hingegangen, ohne darauf zu achten, was mit den anderen jetzt ist. Man hat hier in einer fremden Stadt sich selbst überlassen.
Alkohol, Minderjährige in Bars führen, Minderjährige anmachen, Unterlassung der Aufsichtspflicht. Das alles unter dem Deckmantel des Vereins, der scheinbar mit Polizei und Staatsanwaltschaft vernetzt war.
Und dabei ist den Jugendlichen ein konkretes Ereignis wohl besonders im Gedächtnis geblieben.
Am Alexanderplatz, ja, da hat einen Zusammenbruch, so einen Nervenzusammenbruch und wir mussten halt dann Steve anrufen, also sollten wir zumindest dann bei solchen Vorfällen und er ist halt 2 Stunden später erst gekommen. Er hat halt, also man muss ihn wirklich mehrfach anrufen, damit er halt irgendwann rangeht, weil und er hat halt überhaupt kein Verständnis dafür gehabt und hat dann auch Vorwürfe gemacht, wie sein kann, dass er jetzt wegen uns kommen muss.
Dass die Teamtreffen auf diese Art aus dem Ruder liefen, war laut Aussage der Jugendlichen wohl auch nicht die Ausnahme.
Ja, also es war jedes Mal, dass auf Teamtreffen es eskaliert ist, weil zu viel Alkohol getrunken wurde. Und das Teamtreffen war eigentlich dafür da, um zu saufen. bei dem anderen Teamtreffen, jedes Teamtreffen, wo ich war, war mindestens einmal die Polizei da, weil er wegen irgendwelchen unnötigen Gründen die Polizei anruft.
Eigentlich sollten solche Teamtreffen ja einen safer Space darstellen. Die Jugendlichen sollten sich sicher fühlen und gerade bei der Arbeit mit Jugendlichen sollte auch für ausreichend Aufsicht gesorgt sein.
Dass Alkohol auf dem Teamtreffen eine große Rolle gespielt hat, wissen wir jetzt. Als dann auch vermeintliche Teamtreffen bei Steve zu Hause stattfanden, ergab sich noch ein weiterer Punkt, da sich in seiner Wohnung Waffen befunden haben sollen.
Als wir bei Steve zu Hause waren, hat Steve plötzlich seine Schreckschusswaffe aus der Schublade geholt, die komplett ungesichert da lag. Er wollte sie einem anderen Teammitglied schenken. Er hat aber gesagt, er kann das nicht annehmen. Und am nächsten Morgen sind wir nach Hause gefahren und wir kommen zu Hause an und plötzlich sitzt die Waffe in seiner Tasche.
Da geht es um Cem und der hat uns das auch nochmal selber erzählt.
Hat er dann nach einer Zeit, ich glaube, der war auch schon betrunken oder angetrunken zumindest, hat er dann im Übermut wahrscheinlich irgendwie seine Schublade geöffnet, um zu prahlen. Und dann waren da, ich glaube, 2 oder 3 durchgeladene Waffen drin. Es war nicht direkt ersichtlich, ob das echte Waffen oder Schreckschusswaffen sind. Also ich weiß auf jeden Fall von 2, dass sie auf jeden Fall Schreckschusswaffen waren. Von einer weiß ich nicht genau. Er hat mir diese auch gegeben zum Anschauen. Ich habe sie auch in die Hand genommen. Bin damit vorsichtig umgegangen, weil für mich Waffen halt ein Gegenstand sind, wovon man Respekt hat. Für Steve waren es aber einfach Gegenstände wie Messer und Gabel. Also ein ganz normaler Alltagsgegenstand, wo man nicht irgendwie aufpassen muss oder sonst was. Und hat dann auch Späße darüber gemacht, wenn man jetzt hier aus seinem Balkon schießen würde, dann wird in 3 Minuten das SEK dastehen. Ich habe ihm dann die Waffe zurückgegeben, die er mir in die Hand gedrückt hatte. Und Steve hat die wieder zurückgedrückt und hat gesagt, behalt die doch. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin noch nicht alt genug. Ich möchte das nicht mit mir führen und ich darf es auch nicht mit mir führen. Und Steve hat mich darauf gedrängt, hat angefangen zu diskutieren, dass ich sie mitnehme. So habe ich sie dann zu meinen Sachen gepackt und habe aber kurz vor der Abreise die Waffe auf sein Bett bzw. auf seinem Sofa gelegt. Irgendjemand, wahrscheinlich Steve, hat die Waffe dann, als ich kurz unten war und die ersten Sachen zum Auto gebracht habe, hat er die Waffe zurück in meine Tasche gepackt, ohne dass ich es gemerkt habe. Und als ich dann bei mir zu Hause angekommen bin und meine Tasche ausgepackt habe, hielt ich auf einmal diese Waffe in meinen Händen und war erstmal total überfordert und wusste überhaupt nicht, was ich mit der Waffe machen sollte.
Abgesehen davon, dass man für das Führen von Schreckschusswaffen einen kleinen Waffenschein braucht, könnte sich die Frage ergeben, warum Steve überhaupt so viel mit Jugendlichen interagieren wollte.
Laut den ehemaligen Mitgliedern soll es in Steves Umgang mit den Jugendlichen 2 Extreme gegeben haben. Auf der einen Seite dieses Ranmachen und um den Finger wickeln und auf der anderen Seite die Gewalt und die rücksichtslosen Umgehensweisen.
Steves Freundeskreis beschränkt sich eigentlich ausschließlich auf den Verein, also aus meist sogar minderjährigen männlichen Personen, wie ich das mitbekommen habe.
Das klingt für uns auf jeden Fall so, als ob Steves ganzer Freundeskreis auf den Vereinsmitgliedern, also Jugendlichen, aufgebaut war. Wie die Jugendlichen Steves Definition von Freundschaft eingeschätzt haben, das haben sie uns dann auch noch erzählt.
Steve hat sich eigentlich relativ oft, muss ich sagen, in unser Privatleben eingemischt. Aber mit der Zeit hatte ich schon Hintergedanken, dass da irgendwas sein könnte, also dass da irgendwas faul sein könnte, weil der Kontakt dann doch schon sehr schnell sehr nah wurde, auch körperlich. Am Anfang war der körperliche Kontakt nur Umarmungen, die auch nach einigen Tagen dann schon sehr innig und eng gewesen sind, nicht nur Hallo, sondern sehr lange und innige Umarmungen. Und aber irgendwann habe ich mich auch mehr oder weniger bedrängt gefühlt, weil es halt auch immer ein Stückchen mehr geworden ist. Steve hat auch ab und zu einfach die Hand auf meinen Oberschenkel gelegt, was er auch bei vielen anderen gemacht hat, und hat auch immer wieder sehr die Nähe gesucht. Auch als ich dann in der Wohnung bei denen mitgeschlafen habe, haben wir alle auf einem Sofa geschlafen. Und er hat auch relativ schnell seinen Arm dann um mich rumgelegt. Und ja, das hat dann zu sehr unangenehmen Situationen geführt. Nach der Nacht hatte ich Steve auch darauf angesprochen, dass ich das relativ unangenehm fand. Und er hat im Prinzip darauf geantwortet, dass es ja bloß freundschaftlich sei und ich mir da gar keine Sorgen machen müsste. Dass es mir nicht unangenehm sein müsste und dass ich einfach ein bisschen lockerer sein sollte.
Also es gab mal einen Fall, da hat Steve jemanden geküsst und dann hat die Person reflexartig Steve weggeschubst, weggedrückt. Und ab dem Zeitpunkt war Steve dann sehr, sehr abweisend zu der Person, weil er gemerkt hat, dass er bei der Person keinen Erfolg hat. Und ich glaube, 3 oder 4 Tage später gab es dann auch einen Streit. Steve hat einen Grund gesucht, die Person aus dem Team zu werfen, hat die Person auch aus dem Team geworfen.
Ich wusste am Anfang nicht genau, wie alt Steve ist. Durch Erzählungen habe ich irgendwie mitbekommen, 24 oder 25. Aber er hat das doch nie wirklich angesprochen. Ich habe auch öfters Nachrichten bekommen am Anfang, wo ich ins Team gekommen bin, dass ich ja seine Gedanken zum Stoppen bringe und dass ich ihn ja bezauber. Und Steve hatte mir auch schon gesagt, dass er mich attraktiv findet. Mir wurde sehr oft von Steve gesagt, wie gern er mich ja hat. Und auch bei Teamtreffen kam es öfter zu Annäherungen, auch bei anderen, wie zum Beispiel auf dem Po klatschen. Und wo ich geschlafen habe, hat er sich auch auf meinen Po gelegt und einfach ein Bild davon gemacht. Ich fand es erstmal erschreckend, das Bild so. Hab auch nichts gegen die Nähe am Anfang gesagt, weil ich dachte, ja, okay, das ist nichts Schlimmes. Jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, wie alt er ist, fand ich es ziemlich unangebracht, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch 16 war.
Aber nicht nur Übergriffigkeit spielte dort eine Rolle, denn im weiteren Verlauf berichten uns die Jugendlichen, dass Alkohol und transfeindliches Verhalten ebenfalls an der Tagesordnung standen.
Sein Privatleben, das was ich mitbekommen habe, auch als ich zu Besuch war, war sehr alkoholgeprägt. Er hat dann auch geäußert, wenn sich jemand homophob äußern würde, würde er ihn totschlagen. Sie hat auch öfters sehr beleidigende und diskriminierende Kommentare gegenüber Transpersonen bzw. hauptsächlich über nicht-binäre Personen gebracht.
Fassen wir zusammen. Übergriffiges Verhalten gegenüber Jugendlichen, Alkoholmissbrauch und transfeindliche Äußerungen. Zum Thema übergriffiges Verhalten und Konsens haben wir hierzu mit Saskia Michalski gesprochen. Saskia setzt sich unter anderem öffentlich für Konsens ein und klärt rund um das Thema auf.
Ohne Konsens haben wir eigentlich jederzeit eine Art Übergriff. Und deswegen Konsens bedeutet in allererster Linie, dass alle Beteiligten einer Entscheidung, einer Handlung oder auch einer Situation bewusst und freiwillig zustimmen. Also völlig im Klaren, ohne jegliche emotionale Manipulation oder Drängung.
Ohne Angst vor Konsequenzen. Und es ist ein Prozess, der immer auf Kommunikation, aber auch Respekt und gegenseitigem Verständnis auch beruht. Und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass Konsens wirklich das Minimum ist, um Übergriffe oder auch Machtmissbrauch zu verhindern. Und das haben wir ja auch in dieser Situation hier, dass wenn eine Person einen Safer Space eigentlich bieten möchte, für Menschen, die Schutz suchen, für Menschen, die verstanden werden wollen, für Menschen, die sich sonst nicht gesehen, gehört und verstanden fühlen,
dass dann ein Machtmissbrauch stattfinden kann, dass ohne Konsens zum Beispiel missbräuchliche Handlungen durchgeführt werden, weil Menschen Sorge haben, was zu sagen, weil es eine Art Abhängigkeit gibt, Angst vor Konsequenzen gibt, eine Art Schutzraum und Vertrauensverhältnis missbraucht wird und Konsens eine Umgebung schafft, in der Menschen sicher sind. Und zwar, dass die Bedürfnisse und Grenzen respektiert werden und eben nicht ausgenutzt werden.
Nach allem, was wir bisher gehört haben, soll es also immer wieder zu Grenzüberschreitungen durch Steve Hildebrand gegenüber den Jugendlichen gekommen sein. Mehr noch, es klingt so, als hätte der Verein überhaupt nur dafür existiert. Diesen Eindruck bestätigt auch, was wir über eine ganz bestimmte WhatsApp-Gruppe erfahren haben, die aus dem Vereinskontext hervorgegangen sein soll.
Also es gab im Verein verschiedene WhatsApp-Gruppen. Und darunter gab es zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe, die nur für 18-Jährige sein sollte. Wo es dann aber auch zu Vorfällen kam, dass da auch Minderjährige reinkamen. Die Gruppe hat sich herausgestellt bei der Planung, dass es eine rein sexuelle Gruppe sein sollte, wo wirklich Teammitglieder, die 18 waren oder auch 18 sein sollten, intime Fotos mit reingeschickt haben, die er sich alle dann irgendwann gespeichert hat und auf seinen PC gezogen hat. Also es kam in der Gruppe auch zu Vorfällen, wo auch Minderjährige mit reinkamen. Generell alles ist über ihn gelaufen. Und er hat sämtliche Leute in die Gruppen reingeholt und immer gefragt, ob die mit rein möchten. Und hat so das Ganze mit den Daten kontrollieren und wie alt die sind, eigentlich gar nicht ernst genommen. In anderen Fällen hat Steve die in die Gruppen reingeholt und da das Alter gefaked. Also er hat selber gesagt, die sind schon volljährig oder gerade 18 geworden. Und so haben wir natürlich alle geglaubt, dass sie auch 18 sind. Steve wusste auch, dass die nicht 18 waren.
Und auch wenn hier zumindest in der Theorie nur Volljährige in die Gruppe kommen sollten, ist es doch mindestens fragwürdig, dass auch hier das Vereinsleben wieder sexualisiert wurde.
In der nächsten Folge sprechen wir mit Steves Ex-Partnern und bekommen einen Einblick in seine Vergangenheit.
Irgendwann selber die Macht über einen haben. Und hat mich dann in die Schulden reingetrieben.
Ich habe mich in der Beziehung relativ ausgenutzt gefühlt. Der ist halt sehr lautstark geworden.
Die Akte Liebe, wen du willst. Ein Podcast von Frau Löwenherz und Lars Töns Feuerborn. Produziert von PTO Media. Chefredaktion Leonie Pla. Redaktion Lars Töns Feuerborn, Mirko Plengemeier, Kevin Krämer, Johanna Odenthal und Nathalie Henze. Dramaturgie und Schnitt Johanna Odenthal und Marie Buschhausen. Sprecherin Marie Buschhausen. Konzept und Design Luke Holmer.